Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz. In der Bundespressekonferenz, ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Hier für alle, die uns online oder im Fernsehen zuschauen, lassen Sie mich kurz sagen, dies ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. Wir sind regierungsunabhängig. Zu uns kommen dreimal in der Woche, auch an diesem Mittwoch, die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesregierung, um uns, den Journalistinnen und Journalisten, Rede und Antwort zu geben. Dafür danken wir sehr. Eine Gebärdendolmetschung dieser Veranstaltung ist auf dem Sender Phoenix zu sehen. Auch dafür vielen Dank. Wir kommen wie an jedem Mittwoch zuerst zum Bericht aus dem Kabinett. Und das Wort hat Frau Demmer. Bitte schön.
Ja, auch von mir einen schönen guten Tag. Die Bundesregierung hat heute die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an den beiden durch die Europäische Union geführten Operationen Atalanta und Irini beschlossen. Die personelle Obergrenze für die Mandate liegt bei jeweils 300 Soldatinnen und Soldaten. Sie sollen vorbehaltlich der Zustimmung des Deutschen Bundestages bis zum 30. April 2022 verlängert werden. Zunächst ein paar Bemerkungen zu Atalanta. Die Piraterie vor der Küste Somalias konnte dank des Engagements der internationalen Gemeinschaft zunehmend eingedämmt werden. Die verantwortlichen kriminellen Netzwerke in Somalia bestehen jedoch fort. Die zentrale Aufgabe des Mandats bleibt weiterhin der Schutz der internationalen Seeschifffahrt vor der Küste Somalias, der Bekämpfung der Piraterie sowie insbesondere der Schutz der Schiffe des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen und der Mission AMISOM der Afrikanischen Union. Zu Irini. Die Hauptaufgabe dieser Operation bleibt die Umsetzung des Waffenembargos der Vereinten Nationen gegen Libyen. Sie soll dazu beitragen, die Ergebnisse der Berliner Libyen-Konferenz und die Anstrengungen zur Stabilisierung Libyens weiter zu festigen. Außerdem soll die Operation einen Beitrag zur Verhinderung der illegalen Ausfuhr von Erdöl, einschließlich Rohöl und raffinierter Erdölerzeugnisse aus Libyen leisten. Außerdem soll sie helfen, das Geschäftsmodell von Schleusernetzwerken zu bekämpfen. Neben diesen Maßnahmen kommt es der Europäischen Union auch darauf an, die Fähigkeiten der libyschen Küstenwache und Marine weiter auszubauen. Bereitgestellt werden können eine seegehende Einheit, ein Seefernaufklärer sowie Personal in den Führungsstäben der Operationsführung. Dann hat die Bundesregierung heute einen Gesetzentwurf zur Änderung des Strafgesetzbuches zum verbesserten Schutz vor sogenannten Feindeslisten beschlossen. Unter solchen Listen werden Sammlungen personenbezogener Daten verstanden, die beispielsweise durch ausdrückliche oder subtile Drohungen in einem Kontext verbreitet werden, der als einschüchternd empfunden wird. Mit ihrem Gesetzentwurf setzt die Bundesregierung eine der vom Kabinettausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus vorgelegten Maßnahmen um. Durch den Gesetzentwurf soll das gefährdende Verbreiten personenbezogener Daten als neuer Straftatbestand eingeführt werden. Die Verbreitung soll dann strafbar sein, wenn sie in einer Art und Weise geschieht, die dazu geeignet ist, den Betroffenen oder ihm nahestehende Personen in die Gefahr zu bringen, Opfer einer Straftat zu werden. Unter die potenziellen Straftaten fallen Verbrechen wie sonstige rechtswidrige Taten, die sich gegen die sexuelle Selbstbestimmung, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder gegen eine Sache von besonderem, bedeutendem Wert richten. Wie Sie wissen, haben sich die Koalitionsfraktionen CDU, CSU und SPD kürzlich auf eine Einführung eines Lobbyregisters geeinigt. Der Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen sieht eine Registrierungspflicht für diejenigen vor, die Interessenvertretung gegenüber dem Bundestag ausüben und dabei im demokratischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess mitwirken. Die Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter müssen bei der Registrierung unter anderem Angaben zu ihren Auftraggebern, zu deren Finanzen machen. Beim Verweigern der Finanzangaben werden sie auf einer gesonderten Liste geführt. Schließlich sind sie auch verpflichtet, sich einem Verhaltenskodex zu geben, der den Grundsätzen von Offenheit, Transparenz, Ehrlichkeit und Integrität entspricht. Damit die Bundesregierung in den Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen einbezogen werden kann, hat das Bundeskabinett heute eine vom Bundesinnenministerium erarbeitete Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen beschlossen. Damit wird der Gesetzentwurf dahingehend geändert, dass die Interessenvertretung gegenüber der Bundesregierung im Gleichklang mit der Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag geregelt wird. Das verpflichtende Lobbyregister wird dazu beitragen, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Politik und die Legitimität der Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse im Parlament und Regierung stärken. Ziel ist es, mehr Transparenz bezüglich des Einflusses von Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern auf diesen Prozess zu schaffen. Die Bundesregierung hat heute den Abschlussbericht der Kommission 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit zur Kenntnis genommen und die vom Bundesminister des Innern für Bau und Heimat dazu vorgelegte Stellungnahme zum Abschlussbericht beschlossen. Die Bundesregierung dankt den Mitgliedern der Kommission 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit und ihrem Vorsitzenden, dem Ministerpräsidenten AD Matthias Platzeck, für die engagierte und wertvolle Arbeit. Die Kommission hat im Jubiläumsjahr mit verschiedenen Veranstaltungsformaten die Meilensteine auf dem Weg zur deutschen Einheit gewürdigt und Begegnungen und Dialoge zwischen Bürgerinnen und Bürgern aus Ost und West gefördert. Sie hat damit wesentlich dazu beigetragen, dass die Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr trotz der schwierigen Umstände der Corona-Pandemie erfolgreich begangen werden konnten. Die Bundesregierung wird sich nun mit den Empfehlungen der Kommission eingehend auseinandersetzen. Zum Vorschlag der Kommission, ein Zukunftszentrum für europäische Transformation und deutsche Einheit zu errichten, hat die Bundesregierung eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Sie soll ein detailliertes Konzept für ein solches Zentrum erarbeiten. Die weiteren Handlungsempfehlungen sind den jeweils zuständigen Ressorts zur Prüfung und Stellungnahme zugewiesen worden. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe und die Ergebnisse der Prüfungen durch die Ressorts werden dem Kabinett dann noch in dieser Legislaturperiode vorgelegt. Der Abschlussbericht der Kommission und die Stellungnahme der Bundesregierung werden dem Präsidenten des Deutschen Bundestages und dem Präsidenten des Bundesrates zugeleitet. Die Bundesregierung hat heute ihren 7. Bericht über die Entwicklung und Zukunftsperspektiven der maritimen Wirtschaft in Deutschland beschlossen. Damit entspricht die Bundesregierung einer Berichtsbitte des Deutschen Bundestages, ihn jeweils rechtzeitig vor der Nationalen Maritimen Konferenz über den aktuellen Zustand und die Herausforderungen der Branche sowie wichtige Maßnahmen der Bundesregierung zu informieren. Der Bericht zeigt, die maritime Wirtschaft ist eine Zukunfts- und Wachstumsbranche mit großer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Im Einzelnen behandelt der Bericht die Bereiche Seeschifffahrt, Häfen, maritime Industrie, Offshore-Windenergie, Energiewende im Seeverkehr und Meeresforschung und Europa. Erstmals enthält der Bericht auch eine Zusammenstellung über die maßgeblichen nationalen Förderprogramme und eine Übersicht über die maritimen Dialogformate innerhalb der Bundesregierung. Zur Information, die inzwischen 12. nationale maritime Konferenz findet im digitalen Format vom 10. bis zum 11. Mai in Rostock statt. Und zu guter Letzt hat das Bundeskabinett heute die Verlängerung und Weiterentwicklung des Bundesprogramms Ausbildungsplätze sichern beraten. Wie Sie wissen, stehen viele Ausbildungsbetriebe aufgrund der Corona-Pandemie vor ganz besonderen Herausforderungen. Davon betroffen ist auch eine große Zahl junger Menschen, die sich in Ausbildung befinden oder gerade eine Ausbildung beginnen wollen. Die Bundesregierung setzt daher für das Ausbildungsjahr 2021/22 noch stärkere Anreize, Ausbildungsplätze anzubieten. Sie verdoppelt dabei die Ausbildungsprämien für Betriebe, die ihr Ausbildungsniveau halten und auf 4.000 Euro für die Betriebe, die es steigern und sie verdoppelt die Ausbildungsprämien für Betriebe, die ihr Ausbildungsniveau halten auf 4.000 Euro und für Betriebe, die ihr Ausbildungsniveau sogar steigern auf 6.000 Euro. Auch die Übernahmeprämie wird auf 6.000 Euro verdoppelt. Mit ihr werden also Betriebe unterstützt, die Auszubildende übernehmen, deren Ausbildungsplatz wegen Insolvenz verloren gegangen ist. Weitere Regelungen sind, es gibt einen Anreiz, Auszubildende und ihre Ausbilder trotz Kurzarbeit im Betrieb zu halten. Das sollte weiterhin möglich sein. Künftig soll es neben dem Zuschuss zur Ausbildungsvergütung auch einen Zuschuss zur Vergütung der Ausbilder geben. Die Förderung richtet sich derzeit an kleine und mittelständische Betriebe mit bis zu 249 Beschäftigten. Auch hier wird also die Zahl erhöht. Künftig können Unternehmen mit bis zu 499 Beschäftigten gefördert werden. Das war mein Bericht aus dem Kabinett.
Vielen Dank.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Bevor wir zu unserem Großthema Corona kommen, lassen Sie uns kurz die Kabinettsthemen durchgehen. Da gab es zwei Nachfragen, glaube ich. Gibt es Fragen zu den neuen verlängerten Bundeswehrmissionen Atalanta und Irini? Das sehe ich nicht. Zu dem Stichwort Feindeslisten. Herr Jung, wo sind Sie denn? Da sind Sie.
Ich würde, glaube ich, das BMJ gerne dazu fragen. Könnten Sie erläutern, wie zum Beispiel jetzt journalistische Arbeit, angenommen über Nazi-Netzwerke und die Benennung deren Namen oder antifaschistische Vereine, die Nazi-Netzwerke aufdecken mit Namen, darunter jetzt nicht fallen unter diese Regelung?
Kann ich gerne machen. Ich möchte in dem Zusammenhang darauf hinweisen, dass bei der Frage, ob eine Person gefährdet wird, es insbesondere auf den Kontext der Verbreitung der Daten ankommt, etwa in extremistischen Netzwerken, Foren und Chatgruppen. Journalistische Berichterstattung, die Personen namentlich nennt, sowie Recherchearbeiten von Vereinen, die der Aufdeckung extremistischer Strukturen dient, ist ausdrücklich nicht erfasst.
Ja, aber wie wird das sichergestellt? Und wie wird sichergestellt, dass hier zum Beispiel, keine Ahnung, ein Verein von Rechtsextremisten, das gibt es ja auch, Listen über sogenannte Linksextremisten anlegen, fällt das dann auch unter diese Ausnahme?
Wichtig ist dabei immer der Kontext, in dem diese Listen verbreitet werden. Also Voraussetzung für die Strafbarkeit soll eben sein, dass die Verbreitung einer solchen Liste oder eines einzelnen Kontaktes objektiv geeignet ist, die betroffene Person oder ihr nahestehende Person der Gefahr einer schweren Straftat auszusetzen. Es geht eben nicht darum, ob im Einzelfall eine Person einen ungewollten Schluss zieht, sondern es geht darum, ob objektiv betrachtet eine Eignung aufgrund der besonderen Umstände des jeweiligen Falls vorliegt, dass Menschen hierdurch gefährdet werden. Das ist eben, wie ich gerade schon gesagt habe, bei der Presseberichterstattung oder bei öffentlichen Dokumentationen von Extremismus nicht der Fall. Diese sind nicht objektiv geeignet, Menschen zu gefährden, sondern im Gegenteil eher darauf gerichtet, Straftaten aufzuklären.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum Thema Lobbyregister. Da hat Herr Wilp die erste Frage, glaube ich. Da.
Herr Wilp hat eine Frage auch zu Corona.
Ach, zu Corona, nicht. Weil er sich hier. So, dann fangen wir in der Mitte an. Da sind wir, ne? Wunderbar, ja.
Genau. Mich würde noch mal interessieren, bleibt die Bundesregierung bei ihrer Haltung, einen exekutiven oder legislativen Fußabdruck, dass der nicht nötig ist?
Wer ist denn dafür zuständig?
BMI. Ja, vielleicht noch mal zur Erläuterung. Wir haben es ja hier mit einem Gesetzentwurf aus der Mitte des Bundestages zu tun. Und es lag der Auftrag vor, dass die Bundesregierung einbezogen wird in den Gesetzentwurf des Bundestages in Form einer Formulierungshilfe, um eben die Interessenvertretung gegenüber der Bundesregierung im Gleichklang mit der Interessenvertretung gegenüber dem Bundestag zu regeln. Weitere Transparenzregelungen sind davon nicht erfasst und so ist der Stand.
Herr Jung dazu?
Erledigt.
Jetzt fertig? Dann Herr Jessen dazu.
Ja.
Das ist richtig.
Was hält die Bundesregierung oder warum, wie stehen Sie zu der Kondition, dass man sich nur als Lobbyist in ein Register eintragen muss, wenn diese Tätigkeit regelmäßig ausgeübt wird? Warum ist die regelmäßige Lobbytätigkeit ein entscheidendes Kriterium? Und was hat es damit auf sich, dass die Regel auch gilt, wenn innerhalb einer bestimmten Zeit 50 Kontakte zu verschiedenen Vertretungen aufgenommen wurden? Das bedeutet, wenn jemand nur 49 schafft, muss er sich nicht registrieren lassen. Ist das nicht eine Regelung analog der berühmten 9.990-Euro-Spendenregelung? Man vermeidet eine Eintragung und Registrierung.
Also ich kann hier nochmal wiederholen, es handelt sich um einen Gesetzentwurf des Bundestages. Die Formulierungshilfe hat das Ziel, die Bestimmungen anzupassen der Bundesregierung. Der Bundestag und das Parlament muss nun entscheiden und ist da in der Federführung, wie die genaue Ausarbeitung stattfindet.
Das habe ich begriffen und deswegen hatte ich ja gefragt, wie steht die Bundesregierung zu diesen Einzelpunkten? Finden Sie das unbedenklich oder hätten Sie es gern anders?
Wir setzen den Auftrag so um, wie er ist. Das ist die Formulierungshilfe so anzupassen, dass die Regeln auch für die Bundesregierung gelten.
Herr Jung.
Auch eine Lernfrage. Muss ein Lobbyist, der Einfluss auf, keine Ahnung, das Innenministerium versucht zu nehmen, um ein Gesetz zu machen, muss der sich registrieren, egal mit wem er oder auf wen er im Ministerium Einfluss nimmt?
Also Sie haben sicherlich gesehen, dass diese Regelung des Lobbyregister gilt für Kontakte, die Interessenvertreter haben, ab der Ebene der Abteilungsleiter.
Das heißt, wenn sich ein Lobbyist also alles unter Abteilungsleiter trifft, dann fällt das gar nicht darunter. Dann werden die das ja genau das machen.
Und die Regelungen gelten nach der Formulierungshilfe für die Ebene der Abteilungsleiter.
Können Sie bestätigen, dass auch Mitarbeiter zum Beispiel im Ministerium, die unter Abteilungsleiter sind, auch an Gesetzen mitschreiben?
Der Gesetzentwurf wird letztlich vom Ministerium vorbereitet, im Kabinett beschlossen und natürlich sind auf der ganzen Ebene gibt es Beteiligung.
Ja. Und das ist ja genau der Punkt.
Also wie gesagt, die Formulierungshilfe sieht das vor, was ich jetzt schon ausgeführt habe.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum Thema Deutsche Einheit. Da habe ich eine Frage von Frau Buschow. Sie haben ja eben schon gesagt, Frau Demmer, dass das Zukunftszentrum mit einer Arbeitsgruppe versehen wird. Die Frage ist, wie realistisch ist noch ein Baustart im Jahr 2021 und gibt es dafür Mittel finanzielle?
Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
Gut, dann hoffen wir darauf. Dann kommen wir zum Thema maritime Wirtschaft, sehe ich auch keine Fragen. Und zum Programm Ausbildungsplätze sehe ich auch keine Fragen. Dann kommen wir zum Großkomplex Corona und da fängt dann jetzt Herr Wilp an.
Ja, Christian Wilp, NTV RTL. Ich hätte eine Frage an Frau Demmer. Und zwar im Zusammenhang mit AstraZeneca. Wer haftet, wenn es im Zuge einer Impfung mit AstraZeneca zu gesundheitlichen Schäden kommt? Könnten Sie das erläutern?
Das müsste das BMG übernehmen, bitte.
Herr Wilp, das hängt ganz davon ab, was im Einzelfall passiert ist. Das kann ich jetzt nicht allgemein beantworten. Es hängt davon ab, ob es der Hersteller war, ob es ein Verschulden gegeben hat bei der Information. Das ganz unterschiedliche Fallkonstellationen, da gibt es keine pauschale Antwort zu.
Zusatz, uns liegt der Vertrag vor in ungeschwätzter Fassung und nachdem ist der Hersteller weitestgehend von einer Haftung ausgeschlossen. Dabei hat ja die Bundesregierung, sogar die Bundeskanzlerin in einem ARD-Interview stets gesagt und darauf hingewiesen, Grund für die vergleichsweise späte Bestellung von AstraZeneca sei gewesen, dass man längere Zeit über die Haftungsfragen verhandelt hatte. Also hat man da schlecht verhandelt oder die Bevölkerung möglicherweise etwas in die Irre geführt?
Da kann ich Ihnen keine Angaben zu machen.
Frau Demmer?
Die Fassung Ihres Vertrags nicht vor und über vertragliche Angelegenheiten sprechen wir hier ja grundsätzlich nicht.
Jetzt ist Herr Goldberg.
Herr Kautz, in der europäischen Zulassung befindet sich auch der russische Impfstoff. In diesem Zusammenhang die Frage, planen Sie, diesen russischen Impfstoff zu bestellen, nachdem er zugelassen ist oder davor? Und wie bewerten Sie die Tatsache, dass in mehreren europäischen Staaten, EU-Staaten, dieser Impfstoff bereits bestellt oder sogar geimpft wird?
Ich kann da nur verweisen auf die Worte des Ministers, der mehrfach betont hat, bezogen auf Sputnik 5, darauf spielen wir an, der mehrfach betont hat, zunächst braucht es eine europäische Zulassung. Es spricht nichts dagegen, einen Impfstoff zu beschaffen mit europäischer Zulassung.
Aber einige Impfstoffe wurden ja von Deutschland bestellt, bevor sie zugelassen wurden.
Das ist richtig. Deswegen haben wir auch eine Menge Bestellungen erfolgreich abgeschlossen.
Herr Jung ist dran zu der Frage. Entschuldigung, da sind Sie.
Das verstehe ich jetzt nicht. Warum wird Sputnik 5 nicht jetzt schon bestellt, wie alle anderen?
Herr Jung, also das ist, dieses Zulassungsverfahren ist gerade erst eingeleitet worden. Das ist im Rolling Review Verfahren. Das ist mitnichten so gewesen, dass das bei allen anderen Impfstoffen dann zeitgleich bestellt wurde. Außerdem habe ich gerade schon betont, dass wir rund 300 Millionen Impfstoffdosen, glaube ich, insgesamt bestellt haben von anderen Herstellern. Ob man noch weitere Impfstoffe bestellt, ob man Sputnik 5 bestellt, kann ich Ihnen momentan nicht sagen.
Aber ich meine, alle Experten, so wie ich sie verstanden habe, sagen, jeder Impfstoff, der eine sehr gute Chance hat, jetzt zugelassen zu werden, muss jetzt massenhaft bestellt werden. Mich würde interessieren, wie viel, ich meine, Sie müssen ja davon ausgehen, dass Sputnik 5 zugelassen wird. Wie viel haben Sie schon bestellt, wie viel werden Sie bestellen und wie bewerten Sie, dass der Impfstoff jetzt auch in Deutschland produziert werden soll?
Herr Jung, ich habe doch gerade schon gesagt, dass ich Ihnen nicht sagen kann, ob der Sputnik 5 bestellt wird, ob wir mit dem Hersteller fahren.
Herr Reitschuster hat die nächste Frage.
Eine Frage an Herrn Kautz zu dem sogenannten Antigen von Professor Stöcker. Ist das im Ministerium bekannt und wie steht das Ministerium dazu? Danke.
Das ist wieder eine Frage, nein, kann ich Ihnen nicht beantworten, weiß ich nicht. Müssen Sie aufs Ministerium zugehen, dann kann ich vielleicht die Fachleute dazu befragen und kann Ihnen dann eine Antwort geben.
Zusatz?
Gab es Gespräche mit Herrn Professor Stöcker oder sind die geplant? Würde sich der Minister mit ihm treffen?
Ich kenn die Umstände nicht, ich kann Ihnen dazu keine Angaben machen.
Danke.
Herr Stuchlik.
Ich hätte eine organisatorische Frage, vielleicht kann mir Frau Demmer weiterhelfen. Wir sollten ja eine Corona-Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin bekommen. Die ist verschoben worden auf den Zeitpunkt nach der EMA-Entscheidung. Jetzt gibt es am nächsten Montag eine weitere Konferenz der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin. Können Sie mir sagen, was in welcher Konferenz beschlossen werden soll? Also wird es diese Woche eine Absprache geben? Da gibt es ja reguläre Termine. Man erwartet ja die Entscheidung der EMA für den Donnerstag. Werden wir diese Woche also eine Absprache über Impfstoff kriegen und nächste Woche eine Absprache über Inzidenzwerte? Wird das auseinandergezogen? Können Sie uns helfen, was ist da geplant?
Also die nicht stattgefundene Runde, die Telefonkonferenz, die jetzt am Mittwoch hätte stattfinden sollen, die wird voraussichtlich am Freitag um 15 Uhr stattfinden, sofern die EMA morgen entscheidet. Und dann wird da auf dem Programm stehen, was eben heute auf dem Programm gestanden hätte, und die MPK am Montag bleibt so wie geplant.
So, dann ist Herr Blank dran.
Ja, schließe ich ganz prima an, Frau Demmer. Man hat ja den Eindruck, als wenn halb Deutschland jetzt über Ostern nach Mallorca fliegen möchte, oder zumindest ist die Diskussion so. Herr Kretschmer hält die jüngsten Corona-Lockerungen schon für gescheitert. Müssen wir uns denn am Montag darauf einstellen, dass der Lockdown verlängert oder gar noch verschärft wird? Und zu Corona, vielleicht kann da Frau Adebar was zu sagen. Es gibt ja Forderungen nach einer allgemeinen Testpflicht für Mallorca-Rückkehrer. Schließt sich da der Bund an?
Ich glaube, das ist eher im Bereich von BMI und BMG.
Ja, haben Sie recht.
Also ich würde gerne ganz grundsätzlich zu den Reisen sagen, ich kann jetzt eine Entscheidung der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag nicht vorgreifen, aber zu Reisen kann ich weiterhin sagen und appellieren, einfach darauf zu verzichten. Nicht notwendige Reisen, und damit sind auch touristische Reisen gemeint, erhöhen möglicherweise die Zahl der Kontakte, und insofern wäre es besser, auf solche Reisen zu verzichten.
Gleich im Anschluss darf ich da nachfragen, weil das tut ja die Bundesregierung und auch das Kanzleramt schon eine ganze Weile. Es fruchtet ja nichts. Also man hat jeden Tag den Eindruck, dass immer neue Charterflüge dort aufgelegt werden für Ostern. Meinen Sie, das reicht mit diesem Appell? Und die Frage war ja auch, erwarten wir am Montag dann weitere Schließungen? Weil bei den Inzidenzwerten, wie sie steigen, die sind ja offensichtlich exponentiell, wird es ja nicht weitere Lockerungen geben. Also gibt es Schließungen oder Lockerungen am Montag?
Also die Flüge, auf die Sie verweisen, sind ja unternehmerische Entscheidungen. Die Bundesregierung bleibt, wie gesagt, bei dem Appell auf nicht notwendige und dazu gehören touristische Reisen zu verzichten. Ich kann einer Entscheidung der MPK hier nicht vorgreifen. Insofern kann ich Ihnen da jetzt nicht sagen, was dabei herauskommt. Aber Sie kennen ja die Beschlüsse der letzten MPK, die ja verbunden mit den Lockerungen schon sogleich eine Notbremse vereinbart hat. Also das heißt, es gibt ja schon Regelungen für den Fall, dass die Inzidenzen über die Zahl 100 steigen.
Jetzt fragen wir erstmal bei der Frage von Herrn Blank, nämlich nach der Frage Einreisetests, also ja, Tests nach der Wiedereinreise, das BMI oder das BMG?
BMG? Ich kann gerne antworten, ja. Es gibt eine klare Klassifizierung, wann wir Tests machen. Es gibt eine Unterscheidung zwischen Risikogebieten, Hochrisikogebieten und Virusvariantengebieten mit den entsprechenden Regularien. Momentan ist nicht daran gedacht, das zu ändern.
Dann versuchen wir jetzt mal zwei Fragen online abzuarbeiten. Eine von Polona Fiaus von RTV Slowenien. Wäre Deutschland bereit, seinen Anteil in den Impfungen für die Länder aufzugeben, die nicht genug bestellt haben und nun wegen der Verzögerung durch AstraZeneca in größere Schwierigkeiten stecken? Und wenn nicht, warum nicht? Und Herr Breiton von der Welt fragt, ist die morgige Entscheidung der EMA für das BMG bindend? Werden die Impfungen mit AstraZeneca also sofort wieder aufgenommen, falls die EMA die Anwendung empfiehlt, oder folgen zunächst weitere nationale Überprüfungen oder Schritte?
Ich kann mit der zweiten Frage anfangen. Die erste Frage ist, glaube ich, eher an Frau Demmer gerichtet. Klar, es hängt von der Entscheidung der EMA ab, was die morgen entscheiden. Klar ist die Entscheidung der EMA bindend und klar folgen wir auch der Entscheidung der EMA, zumal sie ja auch entscheidet, inwieweit diese neuen Erkenntnisse, die es gibt aus Deutschland und aus anderen europäischen Staaten, ich darf daran erinnern, dass es bereits jetzt einen achten Fall gibt von Hirnvenenthrombosen, inwieweit diese Erkenntnisse Einfluss haben auf die Zulassung des Impfstoffes. Also insofern werden wir das abwarten und dann weiter entscheiden. Die STIKO wird danach beraten, das PEI wird beraten und danach werden wir entscheiden.
Frau Demmer, können Sie die Frage zu der Frage, ob Deutschland bereit ist, aufgrund der Bestelllage bei Staaten, die nicht so viel bestellt haben und der großen Schwierigkeit mit AstraZeneca, weitere Dosen abzugeben an andere europäische Länder zum Beispiel?
Ich kann ja jetzt konkret keine Zahlen und Daten nennen. Das weiß jetzt ja auch nicht, wer da gemeint ist und um welche Dosen es geht.
Die Frage kam von RTV Slowenien. Möglicherweise bezieht es sich auf Slowenien.
Ich kann grundsätzlich sagen, es ist ja innerhalb der EU vereinbart, dass die Verteilung der Impfstoffkontingente zwischen den Mitgliedstaaten ganz grundsätzlich nach dem Bevölkerungsanteil erfolgt. Und für den Fall, dass Mitgliedstaaten ihnen zustehende Mengen nicht vollumfänglich abnehmen, ist ein Verfahren etabliert worden, das anderen Mitgliedstaaten den Aufkauf dieser nicht abgenommenen Dosen ermöglicht. Auch dabei wird aber dann werden die Bestellungen nach dem Pro-Rata-Prinzip abgearbeitet. Wenn ein Mitgliedstaat dabei keine Dosen bestellt, erhält er nichts.
Dann ist Herr Jessen dran. Herr
Nixon. Ich habe eine Frage zur Notbremse, Frau Dremmer, die Sie ja eben noch mal erwähnt haben. Was ist eine Notbremse wert, wenn sie regelmäßig ihre Konditionen überschritten und nicht eingehalten werden? Zum Beispiel Landkreis Greiz in Thüringen, 500er Inzidenz, 500er. Dennoch möchte die zuständige Landrätin am Montag die Schulen wieder eröffnen. Auf der anderen Seite in Nordrhein-Westfalen möchten Schulen wegen hoher Inzidenz gerne schließen. Das wird Ihnen von der Landesregierung verwehrt. Da entsteht eine Art Schulbürgerkrieg auf Landesebene. Das ist Landespolitik. Aber damit wird die gemeinsame Linie zwischen Bund und Ländern unterminiert. Wie bewerten Sie das und wie wird die Bundesregierung damit umgehen?
Ich kann hier nur noch mal wiederholen, was Herr Seibert schon am vergangenen Montag hier gesagt hat. Die Bundesregierung hält es für wichtig und richtig, dass die Beschlüsse, die gemeinsam in der MPK getroffen worden sind, auch gemeinsam umgesetzt werden. Das gilt natürlich nicht nur für die sehr viel angenehmeren Öffnungsschritte, sondern auch für die möglicherweise weniger angenehmen Schritte, die diese wieder zurücknehmen, etwa eine Notbremse, an welche eben die Öffnungsschritte ja gekoppelt wurden.
Ja, Das habe ich gehört am Freitag. Nur es passiert ja, am Montag. Es passiert ja nicht. Der Appell läuft ja ins Leere. Was tut die Bundesregierung? Sie wiederholen jetzt den Appell. Ist das alles, was Sie dazu zu sagen und zu machen haben?
Ich könnte mich jetzt nur noch mal wiederholen und Herrn Seibert noch mal zitieren, richtig?
Herr Jörg.
Ja, Herr Kautz, noch mal ganz kurz zurück zu dem russischen Impfstoff. Können Sie ausschließen, dass bei der Entscheidung, ob der Impfstoff bestellt werden soll oder nicht, nachdem er zugelassen ist, politische Überlegungen nicht berücksichtigt werden?
Ich werde hier nichts aus- oder einschließen.
Das heißt, es kann sein, dass du aus politischen Überlegungen der
Das habe ich nicht gesagt, das haben Sie gesagt.
Aber Sie können das nicht ausschließen.
Ich schließe hier nie etwas aus noch ein.
Dann habe ich noch zwei weitere Online-Fragen, auch zum Thema Impfen. Frau Schersch von der Pharmazeutischen Zeitung fragt, welche Auswirkungen hat der Stopp der Verimpfung des AstraZeneca-Impfstoffs auf den Start der Impfung in Arztpraxen? Und Herr Jordans von AP fragt, von Seiten der EMA und der WHO gibt es große Sorgen, dass das Hin und Her bei AstraZeneca Vertrauen in diesen Impfstoff und die Impfkampagne allgemein beschädigen könnte. Sehen Sie diese Gefahr und wie wollen Sie dieser Gefahr begegnen?
Also vielleicht mache ich den Einstieg. Das PAI als Fachbehörde hat empfohlen, die Impfungen auszusetzen. Dieser Empfehlung ist die Bundesregierung, dieser Experteneinschätzung ist die Bundesregierung gefolgt. Es ist nachvollziehbar, dass dieser Schritt möglicherweise als beunruhigend empfunden wird. Mir ist nachvollziehbar, dass es dort möglicherweise zu Verunsicherungen gekommen ist. Gleichzeitig zeigt aber die Entscheidung der Bundesregierung doch, dass das Vertrauen in unsere Kontrollmechanismen gerechtfertigt ist. Unsere Mechanismen funktionieren. Das zeigt diese Handhabe. Deshalb könnte dieser Schritt ja auch das Vertrauen stärken. Das Vertrauen stärken, dass die Impfstoffe, die wir verimpfen, die Impfstoffe, die zugelassen sind, dass die gut sind. Diese Entscheidung, die wir da getroffen haben, zeigt Transparenz und zeigt, dass Bedenken ernst genommen und überprüft werden. Und sobald diese Bedenken ausgeräumt sind, kann also ein Impfstoff wieder bedenkenlos verimpft werden. Zu den Arztpraxen. Bundesminister Spahn und die Gesundheitsministerkonferenz haben hierzu ja Empfehlungen vorgelegt. Generell gilt, dass die Einbeziehung der Arztpraxen die Zahl, also durch die Einbeziehung der Arztpraxen die Zahl der Impfungen erhöht werden kann. Allerdings ist natürlich für die Einbeziehung der Arztpraxen auch eine verlässliche Zahl der Impfdosen notwendig. Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder werden das Thema selbstverständlich beraten.
Herr Kautz, Ergänzung?
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Wunderbar. Dann ist jetzt Herr Reitschuster dran.
Verständnisfrage an Herrn Kautz. Herr Kautz, die Bundeskanzlerin und auch Sprecher haben hier mehrfach gesagt, es gibt noch keine hundertprozentigen Belege dafür, dass die Impfung die Geimpften vor einer Übertragung schützt. Wenn ich mir die Impfstrategie anschaue, dann wirkt die aber in vielen so, als ginge man davon aus, wenn man ja auch Altenpfleger zum Beispiel impfen will, weil man darüber redet, Erleichterungen für Geimpfte zu haben. Können Sie diesen Widerspruch für mich aufklären? Gibt es da neue Erkenntnisse, dass die Impfung doch sicher vor einer Übertragung schützt? Danke.
Neue Erkenntnisse kann ich Ihnen jetzt nicht bieten, aber wenn Sie eine wissenschaftliche Frage haben zu den Impfstoffen, dann würde ich Ihnen empfehlen, aufs PAI zuzugehen oder aufs RKI zuzugehen, Herr Reitschuster.
Aber ich gehe schon richtig in der Beurteilung, dass die Bundesregierung sich damit auch befasst und dazu auch als Leitung der Behörden eine Meinung hat. Und die würde ich gerne wissen.
Es gibt ja Studien, die nahelegen, dass man nicht infektiös ist, wenn man geimpft ist. Ja, hundertprozentig, da haben Sie recht, hundertprozentige Sicherheit hat man nicht. Aber es gibt erste Studien, die das nahelegen, dass man nicht infektiös ist, wenn man geimpft ist. Also insofern ist das natürlich auch eine Grundlage aller Erörterungen.
Herr Jung.
Herr Kautz, nochmal eine Lernfrage. Alle bisherigen zugelassenen Impfstoffe, da wurden immer vor der Zulassung bereits Impfmengen, also Produktionsstoffe, bestellt, korrekt?
Herr Jung, ich glaube, das Thema hatten wir gerade abgehandelt. Ich kann Ihnen nicht mehr dazu sagen, als Sie jetzt fragen wollen.
Wir brauchen in diesem Land, in Europa, so viele Impfstoffe aktuell wie möglich. Und jetzt machen Sie es zum ersten Mal so, dass Sie erst abwarten, bis ein Impfstoff zugelassen wird, bevor Sie riesige Mengen bestellen. Ich verstehe das nicht, warum Sie ausgerechnet bei diesem Impfstoff bisher keine Bestellung abgegeben haben.
Herr Jung, wenn, dann sprechen wir sowieso darüber, dass in kleinen Mengen Impfstoff für Europa zur Verfügung stehen könnte. Und außerdem im Vergleich dazu haben wir sehr viele Impfstoffe schon gesichert.
Aber nicht genug.
300 Millionen, ich weiß nicht, wie viele Einwohner Sie in Deutschland rechnen.
Dann habe ich zwei weitere Fragen aus online. Und zwar Herr Kreuzfeld von der ZAZ fragt, gibt es inzwischen bundesweite Zahlen zu den Schnelltests? Wie viele wurden letzte Woche durchgeführt? Wie viele waren positiv? Wie viele wurden per PCR überprüft? Wie viele davon waren positiv? Also Schnelltest und PCR-Test. Und Julian Olk vom Handelsblatt fragt, aus den Kommunen ist zu hören, dass die Durchführung des Anspruchs auf kostenlose Schnelltests nur deshalb langsam anläuft, weil die Terminbuchung nicht einheitlich gestaltet sei. Ist denkbar, dass die Bundesregierung einen Auftrag zur Schaffung einer bundesweit einheitlichen Terminbuchungsplattform für Schnelltests erteilt und diesen zum Einsatz empfiehlt, ähnlich dem KBV-Impfportal.
Also die Zahlen der Schnelltests, das haben wir ja schon mehrfach gesagt, die werden nicht erfasst, die kann ich Ihnen nicht geben. Und insofern auch die anderen Zahlen, die gefragt wurden, ebenfalls nicht. Von so einer Terminbuchungsplattform ist mir bislang nichts bekannt.
Dann habe ich jetzt Herrn Jessen auf der Liste.
Ach Gott, da sind Sie. Herr Kautz, können Sie zum einen Kriterien benennen, nach denen die Entscheidung getroffen wird, ob man im Hinblick auf Sputnik V zeitlich analog verfährt wie bei der Bestellung anderer Impfstoffe, also schon vor der endgültigen Zulassung? Und zum Zweiten, da Sie sagten, es ginge, wenn überhaupt, um kleinere Dosenmengen, was bedeutet das? Bewegen wir uns da im unteren zweistelligen Millionenbereich oder was bedeutet kleinere Menge als ungefähre Größe?
Ich habe dem nichts hinzuzufügen, was ich gerade gesagt habe.
Entschuldigung, diese beiden Aspekte waren vorher noch gar nicht gefragt worden. Möchten Sie
aber auf die nicht antworten? Ich kann Ihnen nicht weiteres ausführen zu dem Thema, Herr Jesse. Tut mir leid.
Sie sprechen von kleinen Mengen, aber können nicht sagen, was kleine Mengen sind. Und Sie können nicht sagen, nach welchen Kriterien entschieden wird.
Herr Jessen, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich meine, wenn, dann würden die jetzt anfangen zu produzieren in Deutschland.
So. Können Sie es nachreichen, die Kriterien?
Herr Blank.
Ja. Ich hätte auch noch eine Frage. Es kann sein, dass das RKI das schon gesagt hat, kenne ich aber nicht. Herr Kautz, wann geht man davon aus, bei einem exponentiellen Wachstum, dass der Inzidenzwert in Deutschland bundesweit über 100 ist? Diese Woche noch?
Da müssen Sie in der Tat das RKI fragen, ob die prospektive Zahlen haben. Spätestens am Freitag wird Herr Wieler ja wieder hier sitzen und dazu Stellung nehmen.
Ist ja auch politisch interessant, wenn nämlich
Absolut.
Am Wochenende 100 ist und am Montag man sich trifft, sieht es ganz anders aus. Deswegen dachte ich, vielleicht weiß Ihr Haus auch.
Gut, dann habe ich noch zwei Online-Fragen. Frank Jorlands von AP fragt nochmal zu Schulen. Frau Demmer, halten Sie es für vertretbar, dass Kinder und Lehrer gezwungen werden, in die Schule zu gehen, selbst wenn die Inzidenzen über mehrere Tage über 100 liegen? Oder liegt nach Meinung der Bundesregierung eine unvertretbare Gefährdung von Kindern und Angestellten vor? Und Benno King von AfP fragt, sind bei AstraZeneca Änderungen bei der Priorisierung oder ein Verzicht darauf denkbar?
Also ich kann auf die Zuständigkeit lediglich verweisen, dass natürlich die Länder im Rahmen ihrer Zuständigkeit über die sukzessive Rückkehr der Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht entscheiden und ganz grundsätzlich noch mal wiederholen, dass allen Verantwortlichen in Bund und Ländern natürlich bewusst ist, mit welch schwierigen Bedingungen Schülerinnen und Schüler im Moment und auch die Lehrer natürlich und Lehrerinnen im Moment zu kämpfen haben. Über lange Zeit gab es keinen oder nur sehr eingeschränkten Präsenzunterricht. Der digitale Unterricht ist eine wichtige Ergänzung, aber natürlich kein Ersatz. Wichtig ist es, Bund und Länder natürlich sicherzustellen, dass Schülerinnen und Schüler aufgrund der Einschränkungen infolge der Pandemie keine langfristigen Nachteile erleiden und dabei bestmöglich unterstützt werden.
Vielleicht zur Priorisierungsfrage, Herr Kautz. Also ist bei AstraZeneca eine Änderung der Priorisierung oder ein Verzicht darauf denkbar?
Also ich würde vorschlagen, wir warten die Entscheidung der EMA ab und danach stellen sich alle weiteren Fragen. Denkbar ist natürlich vieles.
Dann ist Herr Rettungsamt.
Eine Frage an Frau Demmer. Und zwar hat die Bundesregierung hier ja wiederholt betont, wie wichtig das Demonstrationsrecht auch in Zeiten der Pandemie ist. Und sie hat auch Länder kritisiert, wo das eingeschränkt wird. Nun wurde am vergangenen Samstag eine Demo in Dresden verboten, diesen Samstag in Kassel. Wie sehen Sie das? Danke.
Das entscheiden jeweils die Behörden vor Ort. Aber ich bleibe dabei, dass natürlich das Demonstrationsrecht ein wichtiges Gut ist der Demokratie, was auch zu Zeiten der Pandemie wichtig ist.
Herr Will,
Nachfrage. Hast du eine Frage? Entschuldigung. Aber ich sehe doch eine Diskrepanz, wenn man es in anderen Ländern kritisiert und im eigenen Land nicht kritisiert. Wie können Sie diese Diskrepanz auflösen? Danke.
Wie gesagt, ich kann eine Einzelentscheidung der Behörden vor Ort jetzt nicht kommentieren. Das tun wir hier ja grundsätzlich nicht. Es gibt immer auch Gründe, Demonstrationen nicht zu erlauben. Ganz grundsätzlich bleibt es ein wichtiges und hohes Gut. Denn der Meinungsaustausch in der Demokratie ist natürlich auch im Rahmen der Pandemie wichtig.
Herr Wilb.
Ja, vielen Dank. Eine Frage an Frau Demmer. Das Thema Corona spielt ja morgen offensichtlich eine zentrale Rolle beim Besuch des österreichischen Bundeskanzlers Kurz hier in Berlin. Er trifft ja unter anderem den Bundesgesundheitsminister, aber er trifft ja offensichtlich nicht die deutsche Bundeskanzlerin. Termingründe heißt es. Wer hatte denn keine Zeit? Hatte Herr Kurz keine Zeit für Frau Merkel oder Merkel keine Zeit für Kurz?
Also jedenfalls haben die Termine nicht aufeinander gepasst. Aber die Bundeskanzlerin freut sich selbstverständlich, den österreichischen Bundeskanzler bald wieder zu sehen und auch persönlich zu sprechen.
Aber wessen Termine sprachen denn gegen ein Treffen?
Darüber, wer wen wie trifft, darüber geben wir hier ganz grundsätzlich keine Auskunft. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Bundeskanzlerin ganz sich selbstverständlich freut, den ihren österreichischen Partner bald auch wieder persönlich zu sprechen.
Also Herr Kurz hatte keine Zeit.
Herr Jung ist dran.
Ich wollte mal zu einer Mutation kommen, BMG, vielleicht auch Frau Demmer. Haben Sie Erkenntnisse über die Virusvariante aus der Bretagne, worüber am Dienstag die Gesundheitsbehörde dort vor Ort berichtet hat, dass es eine Variante ist, die beim PCR-Test nicht anschlägt, also für den PCR-Test höchstwahrscheinlich unsichtbar ist. Haben Sie dazu Erkenntnisse?
Ja, die war bei einem PCR-Test mit Material aus dem Nasenabstrich negativ, aber in weiteren Analysen wurde das Virus nachgewiesen mit Blutuntersuchung und Rachenabstrich.
Gut, was bedeutet das jetzt für...
Abschließend kann ich Ihnen das noch nicht sagen, aber der PCR-Test letztendlich mit einem Rachenabstrich hat angeschlagen dann in der Folge.
Das heißt, es müssen immer Rachenabstriche gemacht werden?
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie der Nasenabstrich ausgesehen hat, aber das ist die erste Information, die ich dazu bekommen habe.
Herr Gavrilis.
Der UEFA-Präsident Seferin hat bezüglich der EM 2021 gefordert oder gesagt, dass jede gastgebende Stadt, die müsse garantieren, dass Fans zu den Spielen dürfen. Mich würde von der Bundesregierung interessieren, da ja auch München ein Austragungsort sein soll, wie man denn zu dieser Forderung des UEFA-Präsidenten steht.
Also wir handeln immer lageabhängig mit unseren Empfehlungen und Beschlüssen. Das BMI als Sportministerium hat da vielleicht weiteres.
Ich habe dem eigentlich jetzt an dieser Stelle nichts hinzuzufügen.
Nachfrage, ist es denn, können Sie was sagen, ob das angesichts der aktuellen Situation eine solche Forderung verantwortungsvoll ist?
Das muss lageabhängig gesehen werden. Welches Spiel wann stattfinden kann, ich kann jetzt dazu keine Aussage treffen.
So, ich habe jetzt erstmal keine weiteren Fragen zu Corona. Jedenfalls sehe ich hier keine. Dann machen wir mit weiteren Fragen, anderen Themen weiter. Und Herr Blank fängt mit einem anderen Thema an.
Frau Demmer, ich habe es vorhin verpasst. Deswegen möchte ich noch mal ganz kurz zum Kabinett zurückkommen. Zukunftszentrum, da hat das Kabinett eine Einrichtung einer Arbeitsgruppe beschlossen. Ist damit jetzt diese Einrichtung des Zukunftszentrums beschlossene Sache oder muss ich da die AG noch Gedanken drüber machen und prüfen, ob das überhaupt eingerichtet werden soll?
Wissen Sie was, da gucke ich nochmal nach und gegebenenfalls reicht das nach.
Okay, dann machen wir weiter in unserer Liste, vielleicht mit einer Frage, die sich bezieht auch irgendwie, aber nur am Rande mit Corona, nämlich einem Hackerangriff wegen Microsoft. Da ist auch angeblich das Paul-Ehrlich-Institut betroffen. Inwiefern ist das Institut von diesem Hackerangriff betroffen worden? Kann das BMI dazu was sagen? Ich nehme an, das BMI ist zuständig oder das BMG? Das ist Ihre Behörde, aber das BMI ist fachlich zuständig.
Wir äußern uns grundsätzlich nicht zu einzelnen Behörden.
Okay, das ist jetzt nicht so richtig erfolgreich. Herr Jessen ist dran.
Eine Frage zum Thema Pressefreiheit und Pressearbeit. Frau Demmer, die russische Regierung hat von der Bundesregierung gefordert, diese möge gewährleisten, dass RT Deutsch ungehindert arbeiten kann. Die russische Regierung erklärt, Geschäftskonten oder Banken würden Konten für RT Deutsch schließen oder nicht eröffnen, aufgrund von Behördendruck. Und die Bundesregierung wird aufgefordert, zu gewährleisten, dass diese Einschränkungen entfallen. Sind Sie da die richtige Adresse? Fühlen Sie sich angesprochen? Haben Sie Kenntnis oder haben Sie veranlasst, dass Behördendruck auf Banken ausgeübt wurde oder wird?
Also wir haben die Äußerung zur Kenntnis genommen. Eine Kontoeröffnung ist ein privatwirtschaftlicher Vorgang, den ich jetzt hier von hier aus nicht beurteilen kann. Ganz grundsätzlich wissen Sie, dass wir selbstverständlich die Presse- und Meinungsfreiheit in Deutschland sehr hoch halten und ganz gewiss gewährleisten. Eine Zensur findet hier nicht statt.
Ja, ich habe ja deswegen gefragt, weil adressiert wurde die Bundesregierung mit dem Hinweis auf Behördendruck. Damit sind wir im politischen Raum. Haben Sie Kenntnis von Behördendruck, der auf Banken hinsichtlich von Privatgeschäften ausgeübt wurde oder wird? Und wäre das legitim, wenn deutsche Behörden dies täten?
Also ich habe keine Kenntnis davon, möglicherweise der Kollege aus dem BMF.
BMF? Schüttelt mit dem Kopf. Fühlen Sie sich zuständig?
Ich kann vielleicht auch noch mal darauf hinweisen, was Herr Burger hier ausgeführt hat am 5. März, nämlich dass die Bundesregierung in keiner Weise auf beispielsweise bei Russia Today auf die bisherige Geschäftsbank eingewirkt hat. Das ist ein privatwirtschaftlicher Vorgang. Die Banken sind frei, ihre Kunden auszuwählen.
Herr Jung, zu dem Thema, glaube ich. Entschuldigung, da sind Sie.
Gab es Austausch zwischen den beiden Außenministerien oder den beiden Regierungschefs, Frau Demmer, Frau Adebar? Und wie bewerten Sie die Drohung des Außenministeriums der Russen, wo es heißt, im anderen Fall sehen wir uns gezwungen, harte Gegenmaßnahmen für die in Russland arbeitenden deutschen Medien zu ergreifen?
Dazu hat sich Außenminister Maas ja heute schon geäußert. Er hat gesagt, Pressefreiheit ist keine Verhandlungsmasse. Und dies haben wir der russischen Seite heute auch mitgeteilt. Staatssekretär Berger hat heute Morgen ein Telefonat mit dem hiesigen russischen Botschafter geführt, in dem auch nochmal unsere Haltung ausgedrückt wurde. Außenminister Maas hat auch gesagt, unsere Pflicht ist es und unsere Aufgabe, einen freiheitlichen Rahmen zu schaffen, damit Journalistinnen und Journalisten ihrer wichtigen Arbeit nachgehen können. Und dazu gehört auch, unabhängig und frei in den jeweiligen Ländern zu berichten. Die Meinungs- und Pressefreiheit ist ein Grundpfeiler unserer Demokratie und wir treten dafür weltweit ein.
Ich hatte noch gefragt, ob es in den letzten 3 Monaten Kontakt zwischen Herrn Putin und Frau Merkel oder den beiden Außenministern zu diesem Thema gegeben hat.
Also es hat mit Sicherheit Austausch zwischen Putin und der Bundeskanzlerin gegeben und die Themen, zu denen wir hier Auskunft gegeben haben, sind den Pressemitteilungen zu den jeweiligen Gesprächen zu entnehmen. Ich kann das jetzt nicht mehr auswendig rekapitulieren, was in den letzten 3 Monaten alles besprochen worden ist.
Nennen Sie eigentlich bei jedem ausländischen Staatspräsidenten jetzt nur noch den Nachnamen oder ist das jetzt bei
Herr Jung, bitte.
Also das, was Sie insinuieren, die Bedeutung, die Sie jetzt dem beimessen, die möchte ich ausdrücklich hier nicht beigemessen wissen.
Mir aufgefallen.
Frau Adebar, wollen Sie noch was ergänzen?
Der Außenminister hat in den letzten 3 Monaten, dazu haben wir sicher auch was kommuniziert, auch mit Herrn Lavrov telefoniert, was diese Vorwürfe, über die wir jetzt sprechen, angeht, die sind ja neu.
Herr Kollege, zu einem anderen Thema?
Essen gestellt und hat sich damit erledigt.
Okay, dann hat sich das erledigt. Dann habe ich noch 2 Fragen online. Und zwar die erste Frage zum Thema EU-Türkei-Abkommen. Morgen jährt sich zum 5. Mal das EU-Türkei-Abkommen. Für wie erfolgreich bewertet die Bundesregierung, das BMI, die bisherige Umsetzung des Flüchtlingsabkommens? Diese Frage fragt Frau Carus von der spanischen Nachrichtenagentur EFE.
Also ich kann vielleicht einsteigen. Also ich würde tatsächlich gerne, ich glaube, Herr Seibert hat das am Montag auch schon erwähnt, aber nochmal sagen, dass unverändert auch nach 5 Jahren gilt. Die EU-Türkei-Erklärung vom 18. März 2016 ist für uns ein gemeinsamer Erfolg und im gegenseitigen Interesse von Europäischer Union und Türkei. Die EU und die Türkei halten daher an dieser Erklärung fest und setzen sie auch weiterhin gemeinsam um. Denn der zentrale Gedanke ist es ja, für Flüchtlinge in der Türkei angemessen Schutz zu gewährleisten und auch Perspektiven zu schaffen, sodass sie eben keine Veranlassung haben, irregulär in die EU zu migrieren. Insgesamt ist es durch die Umsetzung der EU-Türkei-Erklärung gelungen, das tödliche Geschäftsmodell der Schleuser in der Ägäis wirkungsvoll zu bekämpfen. Die Zahl der Einreisenden, der illegal Einreisenden von der Türkei nach Griechenland ist erheblich zurückgegangen. Das gilt auch für die Zahl der Todesfälle in der Ägäis. Die Türkei hat 3,6 Millionen Flüchtlinge allein aus Syrien aufgenommen und versorgt sie mit Unterstützung der EU. Dafür gebührt der Türkei hohe Anerkennung. Und die Türkei hat sich in diesem Fall auch als sehr verlässlicher Partner erwiesen. Die Unterstützung durch die EU hat die Lage der in der Türkei aufgenommenen Flüchtlinge spürbar verbessert. Über 1,8 Millionen Flüchtlinge erhalten Unterstützung für den täglichen Lebensunterhalt und 660.000 Flüchtlingskinder können am Schulunterricht teilnehmen. Über 14 Millionen Arztbesuche wurden bereits durchgeführt. Das ist also, sind also sehr sinnvoll investierte Mittel.
Ergänzung des BMI?
Dem kann ich mich nur anschließen, keine Ergänzung.
Gibt es weitere Fragen zum Türkei-Abkommen? Das sehe ich nicht. Dann habe ich noch eine Frage zu PESCO, der Verteidigungsunion. Können Sie die Pläne der ständigen strukturierten Zusammenarbeit, kurz PESCO, bestätigen, wonach sich die USA, Kanada und Norwegen an der militärischen EU-Verteidigungsinitiative beteiligen sollen? Und wie bewertet das die Bundesregierung?
Es gibt zur Ausgestaltung von PESCO derzeit Gespräche und Pläne. Das ist ja eine neu beschlossene Initiative, die wir auch im Rahmen unserer Ratspräsidentschaft vorangebracht haben. Wenn ich da Konkreteres nachreichen kann, will ich das gern tun. Das ist allerdings auch eine Frage, die Sie in Brüssel, glaube ich, stellen sollten und müssen.
Schönen Dank. Dann habe ich jetzt erstmal keine Fragen, aber noch eine Nachlieferung aus dem Innenministerium zum Lobbyregister.
Ja, vielen Dank. Noch eine Nachlieferung. Ich muss mich korrigieren. Dieses Lobbyregister gilt ab der Ebene der Unterabteilungsleiter, nicht erst der Abteilungsleiter. Und grundsätzlich ist nochmal, gibt mir das die Möglichkeit, nochmal nachzuliefern und zu erklären. Also was wichtig ist, ist, dass Entscheidungen ab der Ebene der Abteilungsleiter getroffen werden. Beamte im mittleren Dienst wirken zwar mit, aber grundsätzlich die Grundlagen und deren entscheidenden Anregungen und Ansprüche kommen auf dieser Ebene der Abteilungsleitung. Und deswegen ist es auch richtig, dass dort die Regelung gilt. Ganz grundsätzlich auch nochmal, Transparenz ist sehr wichtig. Deswegen begrüßt das Bundesinnenministerium ausdrücklich, dass es eine Einigung zwischen den Koalitionsfraktionen gegeben hat und dass wir auch jetzt diese Formulierungshilfe verabschieden konnten.
Herr Wilb dazu?
Nein, ich habe nochmal eine Corona-Frage.
Okay. Gibt es eine Frage zu den Nachliefern des Lobbyregisters? Sehe ich nicht, dann sind Sie dran, Herr
Wilb. Darf ich kurz noch nachliefern? Die Kommission, Zukunftszentrum für europäische Transformation und deutsche Einheit, also da wird die Bundesregierung eine Arbeitsgruppe einsetzen, die ein detailliertes Konzept für ein solches Zentrum erarbeiten soll.
Alles klar, Blank? Alles klar. Herr Wilb, jetzt sind Sie dran.
Also nochmal Corona. Die Aussetzung des Impfstoffs AstraZeneca ist ja eine tiefgreifende Maßnahme. Bislang war ja der Bundesgesundheitsminister der Überbringer der schlechten Nachricht. Wird sich denn in diesem Zusammenhang auch nochmal die Bundeskanzlerin erklären, die ja schließlich ein Impfversprechen abgegeben hat, dass bis September jedem Erwachsenen ein Impfangebot gemacht werden kann? Das hängt ja möglicherweise auch damit zusammen, letztendlich, ob AstraZeneca wieder in Verkehr genommen wird oder eben nicht. Also wird sie sich dazu noch mal äußern, in welcher Form auch immer?
Also die Bundeskanzlerin äußert sich ja regelmäßig, gerade auch in der Pandemie und zu Themen der Pandemie. Im Moment haben wir erstmal den vorübergehenden Stopp eines der zugelassenen Impfstoffe. Wir haben darüber hinaus aber zum Beispiel den Impfstoff von BioNTech-Pfizer, von dem nun, und das hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen angekündigt, noch mal mehr Dosen in das zweite Quartal vorgezogen werden können. Es gibt also auch durchaus positive Nachrichten. Aber es bleibt ganz generell, dass bis Ende des Sommers, also auch trotz der jetzt teilweise schlechten Nachrichten, jeder Bürgerin und jedem Bürger ein Impfangebot gemacht werden soll. Das ist weiterhin das Ziel der Bundesregierung.
Also die Bundeskanzlerin ist für die guten Nachrichten zuständig und der Bundesgesundheitsminister für die schlechten?
Ich glaube, die gesamte Bundesregierung teilt die Verantwortung in der Pandemie und freut sich über gute Nachrichten und arbeitet daran, dass es möglichst viele gute Nachrichten gibt und die Probleme gelöst werden.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja immer wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Gibt es weitere Fragen? Herr Jung hat noch eine.
Wollen wir das Thema externe Beratung von Ministerien ansprechen? Ich hatte mich an Aussagen von Herrn Alter letztes Jahr erinnert, der ausdrücklich betont hat, dass das Bundesinnenministerium anstrebt, deutlich weniger externe Beratung einzukaufen und auf eigene Kräfte im Haus zu setzen. Wie kommt es dann, dass das ausgerechnet das Innenministerium letztes Jahr über 200 Millionen Euro, also mit Abstand die meiste externe Beratung, eingekauft hat?
Ja, vielen Dank für die Frage. Hier ist ganz wichtig zu beachten, dass der deutlich überwiegende Teil der Ausgaben, die das BMI betreffen, nämlich rund die Hälfte, Ausgaben sind, die nicht nur für das BMI gelten, sondern die für die gesamte Bundesregierung verwendet werden. Weiterhin ist wichtig zu sagen, dass der deutlich überwiegende Teil, auch wieder 53% der Ausgaben im BMI, IT-technische Bereiche betrifft, also OZG-Umsetzung, Dienstekonsolidierung und so weiter. Im Einzelhaushalt des BMI wird ein großer Teil der IT- und Digitalisierungsprojekte in der Verantwortung des Bundesbeauftragten für Informationstechnik veranschlagt. Und diese Projekte werden für alle Ressorts der Bundesregierung durchgeführt. Hinzuzunennen ist auch noch die IT-Konsolidierung des Bundes und die Netze des Bundes. Also, wie ich zu Beginn schon gesagt habe, es sind nicht nur Ausgaben, die allein dem BMI zugutekommen, sondern die dem BMI als eine ressortübergreifende Zuständigkeit zufallen.
Welche Maßnahmen ergreifen Sie, dass die Kosten für externe Beratung oder externe Beratung an sich sinken? Und mich würde auch vom BMG und BMVG, also Verkehrsministerium, interessieren. Sie sind ja auch mit vielen Millionen Euro Spitzenreiter, wie Sie es schaffen wollen, weniger externe Beratung zu brauchen.
Ich glaube, Herr Jung, dass wir in einer Pandemie als Bundesgesundheitsministerium mehr externe Berater einschalten als vorher, das dürfte Ihnen einleuchten, oder?
Weiß ich nicht. Man kann die auch einstellen. Und ich hatte auch ist das Verkehrsministerium überhaupt anwesend?
Das Verkehrsministerium ist leider nicht anwesend. Das wird dann hoffentlich die Sache nachliefern. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Sie noch eine Frage, Herr Jung?
Ja, mich würde dann vom BMAS interessieren, wie das BMAS es schafft, eigentlich überhaupt keine externe Beratung im Vergleich zu den anderen Ministerien zu brauchen.
Will das BMAS darauf antworten? Hat dazu nichts zu sagen?
Ja. Also, das kann sie dann ja auch auf der Bühne sagen, oder? Dass sie nichts zu sagen hat.
Dann tauschen Sie bitte.
Ich kann dazu nicht sehr viel sagen, außer dass es natürlich auf die Aufgabenbereiche ankommt und das BMAS im ganz überwiegenden Maß auf die Kräfte im eigenen Haus setzt.
Ja, aber wie ich verstehe nicht, warum das Arbeitsministerium das schafft und alle anderen Ministerien nicht. Also Sie haben jetzt noch nicht mal 700.000 Euro letztes Jahr für externe Beratung ausgegeben, Gesundheitsministerium über 60 Millionen, Finanzministerium 50 Millionen, BMI 200 Millionen.
Nee, ich kann ja nur fürs BMAS sprechen.
Beraten Sie die anderen Ministerien, wie die das selber
so hinbekommen wie Sie.
Von den besten lernen, ja, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
Oder ist das dann auch schon wieder externe Beratung? Ja.
Also ich glaube, wir kommen an der Stelle nicht wirklich weiter. Ich sehe auch keine weiteren Fragen. Ich danke Ihnen für heute und wünsche einen schönen Tag.